Herrisbach wieder ein langer Tag. Und am Abend sind wir nicht nur müde, sondern suchen dich und dein Angesicht. Du musst uns segnen, du musst auch diesen Tag aufarbeiten, wir können ihn nur in deine Hände legen. Und das ist dann so befreiend, wenn wir dann von deiner Vergebung leben. Du weißt, was unrecht geredet war, was falsch war an diesem Tag. Bring du es zurecht, aber auch was wir nicht bewältigt haben, das musst du weiterführen und weiterleiten. Und uns heute Abend vor allem wieder die Quellen zeigen, von denen all unser Tun nur herkommen kann. Amen. Jakobus 2. Heute haben wir einen wichtigen Abschnitt, wie jedes Mal im Jakobus natürlich. Das ist hilfreich, praktisch nach dem Hebräerbrief, den Jakobus. Jakobus 2, Vers 14 bis 26. Jetzt kommen wir an diesen Abschnitt, der immer wieder Anlass bildete, den Jakobusbrief ein wenig schlecht zu schildern, aber wenn Sie den lesen, merken Sie, da ist also wirklich gut, dass wir diesen Schriftabschnitt haben. Den muss man haben, denn so, wie es der Jakobus beschreibt, so versteht es der Dümmste. Und da brauchen wir manchmal einen Holzhammer, dass er uns sagt, was in unserem Glaubensleben nicht falsch laufen kann. Glaube ohne Werke ist tot. Ein Glaube, der sich nicht in der Tat zeigt, ist Unsinn. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Jetzt meint man ja gerade, der Jakobus würde ein Zitat aus dem Römerbrief, aus dem dritten Kapitel, direkt nehmen und sich dagegen wenden. Im Gegenteil, wir werden merken, es ist genau das Gleiche, was der Paulus sagt. Auch wenn die Worte verschieden klingen. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Er gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Also im Gegenteil, du hast Glaube und ich habe Werke. Der eine und das andere. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht daran, die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird. Paulus hat gesagt, durch Glauben. Er sagt, durch Werke. Nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab ist sie nicht durch die Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus. Und das steht gleich unter die Verweisstelle Hebräer 11, 31, und da sehen wir, dass auch der Hebräerbrief umgekehrt sagt, durch den Glauben ist sie gerettet worden, nicht durch die Werke. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Also das ganze Problem liegt immer in unseren Begriffen. Also wir haben ein Wort und stellen uns was darunter vor, was ist Glaube? Aha. Und jetzt machen wir Sätze und sagen, hat das nicht uns Luther wieder geschenkt, dass der Mensch durch den Glauben gerecht wird? Ich habe mal irgendwann, es ist einige Jahre her, an einem Reformationsfest eine Predigt gehalten und habe gesagt, stimmt doch gar nicht, dass der Mensch durch den Glauben gerechnet wird. Er wird durch Jesus gerettet. Ich hoffe, dass ein paar damals ein bisschen umgedacht haben, so, was ist denn eigentlich jetzt los? Aber stimmt doch. Ich werde dadurch gerettet, dass Jesus für mich starb, nicht weil ich glaube. Der Glaube kann doch nur das Geschenk annehmen. Der Glaube ist die Röhre, durch die mir die Gaben Jesu zufließen. Jetzt merken wir, wie leicht wir die Worte nicht richtig klar benutzen. Wenn ich durch den Glauben gerettet werde, noch gibt es das, dass einer sagt, ach, ich habe auch meinen Glauben. Und der andere hat einen anderen Glauben und Hauptsache man glaubt irgendwas und dadurch wird man gerettet. Stimmt ja gar nicht. Ich werde nur gerettet durch Jesus, der für mich starb. Mein Glaube nimmt das an. Aber warum hat denn Luther immer so den Glauben betont? Nun kennen wir ja die Geschichten, die fast ein wenig primitiv das Problem darstellen. Von dem Ablassprediger Tetzel, der da durch die Welt zog und seine Ablässe verkaufte, damit die Peterskirche in Rom gebaut werden kann. Und zu dem dann ein Ritter kam und sagte, ob man auch einen Ablass kriegen könnte für ein Verbrechen, das man erst noch tut. Ja, hat er gesagt, weil er tüchtig zahlt. Und dann hat er tüchtig gezahlt und hat anschließend die Kasse von dem Tetzel ausgeplündert. Also so kann man alles auf den Kopf stellen mit den Werken und mit dem Glauben. Wenn Sie einmal nachdenken, was der Luther wollte, dann hat er ja wirklich mit dem Glauben ja auch gemeint, die ganz nahe Verbindung zu Jesus, das Leben mit Jesus. Und noch einmal, das, was der Jakobus hier sagt, gehört wirklich zu unserem Verständnis des Evangeliums dazu. Wenn das fehlt, haben wir die Bibel nicht begriffen. Denn Jakobus hat in der ersten Christengemeinde schon gemerkt, dass wir alle ganz trickreiche Betrüger sind, auch als fromme Christen. Wir drehen nämlich nach kurzer Zeit die Aussagen der Bibel rum und machen es uns bequem. Wir nehmen das als ein Ruhekissen und pennen drauf und sagen, ja, Jesus vergib mir, kann ich ja lustig weiter sündigen. Kein Problem, kann ja immer kommen zu Jesus, wieder meine Sünden vergeben. Und wenn uns dann einer sagt, du hast nicht recht gehandelt, sagen wir, ach, keiner ist vollkommen. Wir haben alle unsere Fehler. Und damit entschuldigen wir uns. Und das kann ja nie im Sinne Jesu sein, dass unser Glaube der Deckmantel der Bosheit wird. Und jetzt erinnern Sie sich, dass auch Paulus genau das Gleiche sagt. Wir sollten nicht die Gnade missbrauchen und dann praktisch noch mehr sündigen. Jakobus erinnert uns daran, dass der Glaube nie rein bloß da oben im Kopf abläuft. Und sehen Sie, das ist unser Problem heute im 20. Jahrhundert. Vielleicht auch schon in den vorigen Jahrhunderten. In unserem westlichen Christentum, im deutschen Christentum, aber im ganzen westlichen Christentum, läuft der Glaube oft nur da oben ab. Wenn einer sagt, ich glaube auch an Gott, meint doch, ich gestehe zu, dass es einen Gott gibt. Nicht einmal ein Denken ist das, sondern eigentlich im Grunde ein Zugeständnis. Glauben, ein Zugeständnis. Es gibt einen Gott im Himmel, einen Herrgott. Aber was meint denn die Bibel mit Glauben? Mit Jesus verbunden sein, ein neuer Mensch werden, wiedergeboren sein. Und dann sagt Jakobus, das heißt doch dann, dass einer wirklich Gottes Wort tut. Gehorsam lebt. Wenn Sie so fragen, dann müssen Sie feststellen, auch Paulus hat genau das Gleiche gesagt. Für ihn war Glaube immer eine Umwendung des ganzen Lebens. Und die Definition ist vielleicht für Sie jetzt ganz hilfreich, wenn Sie sich einprägen wollen. Beim Paulus kann man es ganz deutlich zeigen, wenn er von Glauben spricht, meint er immer Vertrauen und Gehorchen. Nie bloß das eine. Wenn Sie bei Jesus schauen, was heißt denn Glauben? Ihr glaubt nicht. Etwa beim Sturm auf dem Meer. Dann meint Jesus nie, dass Sie zweifeln, ob der Herrgott im Himmel ist. Das war nie das Problem. Sondern ob Sie wirklich jetzt auch so leben nach Ihrem Glauben. Ob Sie mit Jesus Ihre Nerven in seine Hand legen und dann blind sich ihm ausliefern und das tun, gehorsames Tun. Vertrauen und Gehorchen. Wenn Sie das wegnehmen vom Glauben und nur noch so ein Denken draus machen, ist es nicht mehr der biblische Glauben. Es gibt in der ganzen Bibel nirgendwo Glauben, der nicht das Gehorchen in sich schließt. Und darum betont Jakobus so stark, dass Taten folgen. Offenbar war schon in der ersten Christenheit das Problem da, dass da Leute, das einfach nur so nach oben lebten. Jetzt stellen wir uns mal vor, wie war es denn in der ersten Christengemeinde? Da gab es natürlich das Problem, dass Menschen das in ihrem Leben nicht verwirklicht haben. Das gibt es doch bei uns den ganzen Tag über. Wie viel haben wir heute nicht nach dem Gehorsam des Glaubens getan? Und dann ist gut, dass man den Jakobus einmal hört und dass er sagt, das ist eine schlimme Diagnose. Wie ein Arzt, der uns den Puls oder den Blutdruck misst und sagt, halt mal, das stimmt ja was nicht. Sie sind krank. Der Glaube ist krank, so kannst du nicht weiterleben. Es ist ein wichtiges Beobachten, wenn die Werke nicht bei uns stimmen, die Taten nicht stimmen, dann ist was krank. Der Werner, Gustav Werner von Reutlingen hat ja das schöne Wort geprägt, was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Das gilt am allermeisten von dem Glauben. Wenn das sich nicht auswirkt im Werktag, in meinem Verhalten, ist das unnütz. Noch einmal, einen Gegensatz hier mit dem Paulus zu sehen, ist völlig unsinnig. Das war ja dem Paulus wichtig. Vom Tage an, wie hat er dann in seinen Briefen gesagt, ihr seid errettet aus der Obrigkeit der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. So stehet nun, und dann sagt er, nun kämpft, ob ihr nun, hat er seine Standesordnungen und ermahnt sie, dass sie den Glauben umsetzen. Also, wir haben jetzt ein paar grundlegende Formulierungen einmal gehört. Jakobus sagt hier im Vers 14, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat nicht die Werke, nein, dann ist er ein Mensch, der nicht selig werden kann. Ein bisschen gefährlich ist schon, was der Jakobus sagt, denn er könnte uns auch in die Verzweiflung stürzen. Darum muss man vorsichtig sein mit den Formulierungen vom Jakobus. Es kann ja so sein, dass unser Gewissen wach wird und wir merken, dass wir alles falsch machen. Und wenn wir dann den Jakobus lesen, dann verzweifeln wir. Kann denn der Glaube selig machen, wenn deine Werke nicht stimmen? Was möchten Sie denn machen, wenn Sie merken, ich habe so viel Schuld in meinem Leben und habe so viel versäumt? Dann ist gut, dass man dann den ganzen Jakobusbrief liest. Und bei ihm steht ja so viel da, auch von der Vergebung, auch von dem, wie das Wort Gottes uns verwandelt, auch so viel von der Gnade Gottes, die uns gilt. Darum müssen wir das recht verstehen. Jakobus will doch nicht bestreiten, dass die Vergebung alle Schuld auslöscht. Er wehrt sich nur gegen ein oberflächliches Christentum, das man in den Versammlungen dann lebt, wo man fröhliche Lieder singt, aber dann nachher praktisch das nicht in seinem Gehorsam umsetzt. Und zwar zuerst schildert es im Vers 15 im Blick auf die notleidenden Menschen. Ich möchte noch mal woanders ausholen. Man hört jetzt überall immer wieder diese ewige und unsinnige und blöde Diskussion, was denn wichtiger wäre, soziale Tat oder Evangelisation. Alles ist wichtig. Alles ist wichtig. Beides. Das ist doch kein Gegensatz. Wie wenn einer fragen würde, was ist wichtiger, essen oder trinken? Ist beides wichtig. Ist wichtig, dass wir Menschen das Evangelium sagen, ist wichtig, dass wir Liebe üben. Schließt sich doch nicht aus. Oder ist das ein Gegensatz? Ich verstehe nicht. Es gibt im einzelnen Leben verschiedene Aufgaben. Der eine hat mehr die eine Aufgabe und der andere mehr die, je nach den Gaben. Es ist unsinnig, so zu fragen. Es ist heute auch nötig, den Menschen unserer Zeit mal klar zu sagen, du musst dich bekehren. Du musst deinen Lebensstil umändern. Evangelisation ist wichtig. Du musst dich entscheiden auf den Anruf Gottes. Ich habe oft den Eindruck, bei uns wird sehr viel sozial getan, auch in unseren Gemeinden. Ich denke oft, dass der größte Teil meiner Zeit auch in der Gemeinde nicht mit Seelsorge und nicht mit Verkündigung belastet ist, sondern mit Sozialarbeit. Betreuen, grüßen zum Geburtstag, sich kümmern und Verwaltungsaufgaben, Krankenpflege, Kindergarten und das ist alles wichtig. Ich frage mich heute, ob wir nicht in unserem Wohlstand den evangelistischen Ruf vergessen. Deshalb ist es nie ein Gegensatz. Jetzt las ich wieder in einer Zeitschrift einen Artikel über die Evangelisationskonferenz in Manila, wo dann gesagt wurde, endlich wurde auch gesagt, dass die sozialen Dienste wichtig sind. Das Zähneputzen ist auch wichtig, ich meine es nicht karikiert. Und man darf auch keinen Mundgeruch haben, wenn man evangelisiert, sind viele Aufgaben wichtig. Ist nicht doof jetzt, sondern es gehört viel dazu zum Leben. Man muss auch gesellig sein und man muss auch Gemeinschaft pflegen, man muss auch sich zu einer Kirche bekennen. Aber Evangelisation ist der Ruf zu Jesus, das ist eine Sache. So wie Diakonie, eine andere Sache, gehört genauso zum Christenleben. Zum Christenleben gehört viel. Zum Christenleben gehört auch, dass ich mich anständig anziehe. Aber das ist keine Evangelisation, verstehen Sie? Diakonie ist nicht Evangelisation, das ist heute völlige Begriffsverwirrung. Es gibt Dienste, die man tut, in die eine Richtung, in die andere Richtung, und zu meinem Christenleben gehört alles dazu. Jesus hat uns Liebe geboten. Aber Liebe ist nicht unbedingt Evangelisation, wir müssen das unterscheiden. Das eine kann das andere nicht ersetzen, aber alles ist nötig. Und hier sagt Jakobus, natürlich muss die Liebe dazukommen. Du kannst einem Menschen nicht bloß predigen. Das hat übrigens noch nie einer getan. Also es hat noch gar nie einer getan. Einem Hungernden gesagt, so, jetzt musst du dich zuerst bekehren, dann kriegst du Schnittebrot. Ausgerechnet unsere Aktion Hilfe für Brüder haben Leserbriefschreiber im Gemeindeblatt vorgehalten, wir würden den Taufschein verlangen, bevor wir helfen. So geht die Karikierung weiter. Und was uns wichtig war, wir helfen durch die Gemeinden am Ort, aber alle kriegen Hilfe, Atheisten, Buddhisten, Moslems. Aber die Gemeinden sollen es tun, weil die auch ein Zeugnis haben. Aber noch nie ist das vorgekommen, dass einer kein Brot bekommen hat, weil er nicht dazugehört. Es hat mir aber Eindruck gemacht, gerade in der Notzeit, da erinnern sich viele von Ihnen noch daran, dass die, die uns 1945 geholfen haben, nicht vergessen haben, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Ich kenne noch diese Kondensmilchbüchsen und die Care-Pakete und alles. Aber ich kenne auch noch das Testament, das mein Vater im französischen Kriegsgefangenenlager bekam. Obwohl die nicht satt waren. Deshalb haben sie nicht versäumt, das Neue Testament wegzulassen. Eine Gabe des CVJM damals. Und wir sollten immer wieder aufpassen, nie, dass es das eine oder das andere ausschließt, aber ich habe heute oft den Eindruck, dass wir auch in den vielen Sozialdiensten, die auch in der evangelischen Gesellschaft in unserer Stadt geschehen, da oben im Rosengarten oder bei der neuen Arbeit, bei uns in der Ecke, bei uns sitzen ja jetzt immer auf dem schönen Eckchen, das man errichtet hat, jeden Tag die und trinken ihr Bier. Wer sagt denen das Evangelium von Jesus, der frei macht? Das ist so wichtig, dass wir das nicht versäumen. Aber natürlich gehört die Liebe dazu. Und ich kann nicht einen Menschen, der in Not ist, nur mit Sprüchen abfertigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einer tut. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich würde aber heute sehr provokativ bei uns auch sagen, ich glaube nicht, dass das Problem bei uns Hunger ist. Wir haben oft auch bei den Bettlern, das ist die Regelmäßigkeit, brauchen Sie Essen, da kriegen Sie gern, aber Geld kriegen Sie keins. Wenn wir das wissen, Sie kriegen Geld und zu einem bestimmten Satz, aber Hunger hat fast keiner. Mancher lässt sich ein Brot geben und steckt es unten in die Mülltonne, weil er hofft, wenn er Brot nimmt, kriegt er vielleicht auch noch Geld. Bei uns ist das sicher nicht das Problem. Ich bin immer wieder erstaunt, dass gerade in den Notgebieten Menschen einen geistlichen Hunger haben und auch wissen, dass die Fragen nach Gott dazugehören zum Leben. Das, was wir oft nicht mehr wissen. Aber er will sagen, wenn du das nicht leben kannst, hat es keinen Wert. Praktisch, in Zeichen der Liebe. Ich würde vielmehr meinen, dass es bei uns wichtig ist, wenn ich einen in meinem Betrieb evangelisieren will und ihm ein Zeugnis sein will, dann muss ich bereit sein, auch mal die Dreckarbeit zu tun. Und dann muss ich mich auch als Kollege verhalten können. Unsere Kinder sehen sehr viel an uns und da wird man immer wieder schuldig, weil unsere Kinder nicht Sprüche hören wollen, sondern sehen, ob wir Liebe zu ihnen haben. Ich möchte ihnen auch Mut machen, auch vor Kollegen und auch vor Kindern Fehler offen einzugestehen. Das ist nie eine Schande. Und vielleicht gerade der Weg, den wir Christen ungeniert einschlagen können. Der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist tot in sich selber. Und nun kommt es zu einem Streit und sagt er, zeig mal deinen Glauben her, den ohne Werke, und dann zeige ich dir meinen, der mit den Werken kommt. Lass uns die mal nebeneinander legen. Ich möchte es noch einmal erklären. Wenn Jakobus zum Schluss zu der sehr gefährlichen Formulierung kommt und sagt, ja, aber letztlich wird man doch durch seine Taten gerecht, dann möchte er sagen, nur ein Glaube, der wirklich ein ganzer Glaube ist, rettet dich. Das will er sagen. Durch dein Tun wirst du nicht selig. Warum wird man durchs Tun nicht selig? Weil wir alle ein Leben lang viele Versäumnisse haben. Das hat nämlich Jakobus nicht gemeint, dass wir durch unsere Frömmigkeit, durch unser Gutsein gerettet werden. Wenn Sie den Satz so verstehen, und das ist ein weiteres Missverständnis, an das Jakobus gar nie gedacht hat, wir werden durch unsere Werke gerecht. Ach, was sind wir doch schöne Leute. Wir singen so schön, wir sind so fromm, wir machen keine Fehler, wir sind so stolz. Das wäre ja schlimm. Wir bleiben Schuldner und können immer nur wieder die Vergebung Gottes empfangen. Aber er will sagen, wenn du deinen Glauben so in dir drin lässt und lässt ihn nicht auswirken, dass er tätig wird, hat es keinen Wert. Ich meine, ich brauche jetzt gar nichts mehr dazu erklären, weil dieses Missverständnis wirklich bei uns nicht vorkommen kann. Wenn man das dann so verdreht oder so karikiert, dass man das so darstellt, es kommt oft vor, dass junge Leute so sagen, ich hatte mal eine Tante oder meine Großmutter war so. Vielleicht hat man es auch ein wenig falsch aus der Perspektive gesehen. Und man muss dann immer die ganze Lebensgeschichte der Menschen sehen, die so reden. Vielleicht gibt es manche, die sehr locker mit den Sprüchen sind. Es ist sehr schwer zu sagen, der hat keine Liebe gehabt. Gott wird uns alle richten. Und gerade bei der fehlenden Liebe sollten wir immer uns fragen, hat mein Glaube Liebe? Es ist wirklich wichtig, dass wir es mit Paulus zusammen noch einmal verstehen. Denn Paulus hat ja gesagt, guck mal her, der Glaube ist die Röhre, durch die Christus in dein Leben kommt. Durch den Glauben nimmst du Christus auf. Und jetzt ist interessant, gerade weil Christus in mein Leben tritt, kann ich tätig sein, kann ich tätig sein. Und jetzt kann Liebe in meinem Leben wirken. Wenn Sie es nur aus sich herausdrücken, ich sage mal herausquetschen, geht das nie. Sie können nicht sagen, so lieb sein. Ich kann es arg zusammenreißen, geht nicht. Sie können nicht sagen, jetzt wird mein Glaube Werke haben. Sie können sich nicht anstrengen und mühen. Sie können nicht sagen, so ab morgen bekämpfe ich in mir meine miesen Charaktereigenschaften. Das geht nicht. Sie können nur neu geboren werden, wie ein Baby geboren wird von der Mutter. So kann Christus sie verformen. Oder wie Jakobus sagt, das Wort kann uns verformen und neu schaffen. Was ist denn die Kraft, die die Werke treibt? Da hat Paulus recht. Die Werke kommen durch den Geist Gottes, durch den Heiligen Geist, der treibt. Das Bild mit dem Baum ist immer wieder gut. Im Frühjahr steht ein Apfelbaum da und dann treibt der Saft die Blüten heraus und die Frucht. Ein Baum muss sich gar nicht anstrengen. Der muss sich nicht verkrampfen und sagen, bis wir da die Früchte dran haben. Das wächst, das ist ein organisches Wachsen. Da bildet sich ein Apfel, wunderbar, hängt er da oben. Sie blüht und die Bienen bestäuben das. Und es geht fast wie von selbst. Da kann man ein Wort sagen, dass man bei dem, wo das Bild fast sprengt, automatisch. Das ist beim Glauben riskant. Aber es ist wirklich so. Wenn ich der Geist Gottes das von selbst in uns treibt, wenn ich das Wort dieses in uns bewirkt, wenn das nicht so wird, dass es uns von innen her verändert, hat es keinen Wert. Die Gartenfreunde, die machen dann noch eins bei den Bäumen, dass sie es pfropfen können. Ja, das ist auch ein Beispiel, das der Paulus gebraucht. Und das ist schön, wenn man noch das Bild dazu nimmt. Aber jedes Bild hat ja seine Begrenzung und kann nicht alles illustrieren. Aber wichtig, die Werke können nur so kommen, dass sie durch Christus in uns gewirkt werden. Man muss Christus Raum geben. Du kannst das nicht verzwingen. Gib Christus Raum, dann wird er das tun. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Wenn Sie keine Geduld haben, dann überlassen Sie sich mehr Christus. Es hat uns auch bei der Gemeindefreizeit am Wochenende so viel geholfen in Friolzheim, dass wir mehr aus der Ewigkeit leben müssten. Und dann kriegen wir den Abstand zu den bewegenden Dingen, zu den Sorgen und können die unter die Füße kriegen. Dann haben wir von allein den Blick drüber weg. Also die Frucht muss reifen in unserem Leben. Wenn nun Jakobus hier so stark das betont, dann will er gegen einen billigen Glauben angehen, der bloß ein Kopfglauben ist und sagt, du glaubst, dass es einen Herrgott gibt, die Teufel wissen's und die zittern vor der Realität Gottes. Man sieht schon, das ist ein Zerrbild des Glaubens, ein reiner Wissenglaube, der nicht zu einer Umwandlung des Herzens führt. Aber wenn wirklich Glaube wieder so verstanden wird, Hingabe an Jesus, neues Leben aus seinem Wort, dann ist es richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade für unsere Gemeinden und für unser Christentum der Jakobus eine ganz hilfreiche Weckerfunktion ausübt, dass er mal rasselt und sagt, mein lieber Freund, wie steht's denn mit deinem Glauben? Bewähre deinen Glauben einmal wirklich. Aber nicht, und das haben wir jetzt deutlich gesagt, nicht das Missverständnis, als ob ich das verzwingen könnte mit meiner Kraft. Es ist immer wieder gut, dass wir das Beispiel des Alten Testaments haben. Und das ist uns ja immer wieder rätselhaft, warum das auch im Judentum bis in unsere Tage hinein passieren kann, dass das Glaubensleben zu so einer erstarrten Sache wird. Dass die Menschen wie in einem Korsett herumlaufen und sagen, jetzt habe ich meine Verordnungen und meine Paragraphen, jetzt darf ich mich nicht mehr rühren und jetzt gehe ich meinen Weg verbissen. Sie haben vielleicht auch Frömmigkeitsrichtungen immer wieder erlebt, das höre ich auch, freudlose Gruppen, wo man verzwungen gelebt hat. Das ist nicht der biblische Glaube. Der biblische Glaube ist Freude an Jesus. Und Jesus will durch deine Knopflöcher, durch deinen Mund, durch deine Augen hindurchwirken, durch deine Ohren, durch dein Herz, durch deine Hände, lass ihn doch Raum, lass ihn wirken. Er wird Taten hervorbringen, die wirklich bedeutsam sind. Jetzt müssen wir noch einmal Beispiele haben. Ich habe jetzt überhaupt keine zusammengesucht, aber wir könnten es an verschiedenen Lebensbeispielen einfach wieder sehen und sagen, das haben wir doch erlebt, wie Christus Menschen verändern kann. Ich muss immer wieder unsere jungen Leute angucken und bin erstaunt, was da für Wendungen oft passiert sind. Das sind gar keine so frommen Jünglinge. Und da gibt's Mädchen, die haben schon eine ganz bewegte Vergangenheit hinter sich und Christus hat ihr Leben verändert. Und jetzt sind sie voller Liebe, das ist denen nicht angeboren, sondern das wirkt Christus an ihnen. Deshalb ist es überhaupt gefährlich, so einzuteilen und sagen, der hat keinen rechten Glauben und er hat einen rechten Glauben. Wir sollten vorsichtig sein, das kann nur Gott tun. Wir können höchstens sagen, das, was er vertritt, das ist nicht schriftgemäß. Das kann man immer wieder sagen. In der Bibel steht es anders als so, wie der predigt. Das darf man tun, in der Bibel prüfen. Aber Glaube zu prüfen ist eine sehr persönliche Sache. Wir wünschen uns nur, dass mehr Frucht eines lebendigen Glaubens sichtbar wird. Und so war es ja auch bei dieser Hure Rahab. Sie war ja wirklich eine schlimme Frau, denn das Wort Hure steht da. Da wird in der Bibel nichts beschönigt. Aber sie hat Gott vertraut, deshalb hat Paulus recht und hat der Hebräerbrief recht. Sie hat geglaubt. Und es war ein Glaube, der sie handeln ließ. Dann stört nicht einmal mehr dieses schreckliche Leben, das diese Frau führte, weil sie wirklich umgekehrt ist und ein neues Leben angefangen hat. Das sagt die Bibel immer wieder als großen Trost. Ich trage nicht die Last meines alten Lebens mit mir herum, sondern Jesus kann ihm nur mein Leben neu machen. Auch bei Jakobus steht dieses herrliche Evangelium da. Wenn ich heute umkehre, die Gnade Gottes ergreife und das konsequent lebe, gilt mir dieses. Aber es kann kein Zerrbild des Glaubens geben. Es gibt eine Lebensbeschreibung vom Johann Jakob Moser. Wer die zu Hause stehen hat, soll sie einmal zur Hand nehmen und das noch einmal lesen. Ich hätte es Ihnen gerne aus seinem Munde vorgelesen. Es war ein Lieblingsthema von ihm. Johann Jakob Moser war ja, ich habe das oft erzählt, war ja Professor in Wien mit 40 Jahren, hatte große staatsrechtliche staatsrechtliches Werk mit 20 Folianten geschrieben. Das ist ein Riesenwälzer gewesen. Er war der berühmteste Staatsrechtler seiner Zeit. Und dann haben ihn die Württemberger nach Stuttgart zurückgerufen, um Landschaftskonsulent zu sein, um damals gegen den willkürlich herrschenden Herzog ein wenig ein Bollwerk zu sein. Denn die Landstände hatten durchgesetzt, dass ein Vertreter des Volkes die Gesetze gegenzeichnen musste. Aber es war niemand da, der das Zeug hatte, dem Herzog, der so hemmungslos herrschte, mit aller Macht im Ludwigsburger Schloss damals, auch entgegenzutreten. Dann hat man diesen Staatsrechtler geholt und sagt, du hast das juristische Zeug, du kannst es tun, aber die ganze Juristerei nützt ja nichts, wenn sich ein Herzog über die Gesetze hinwegsetzt. Und der Johann Jakob Moser war ein Pietist, ein merkwürdiger Mann. Er war gar kein so ein dogmeninteressierter Pietist. Es gibt ja alle möglichen Schattierungen, war ein von Herzen frommer Mann, dem es so wichtig war, auch mit den Gläubigen seiner Zeit zusammen zu sein. Aber das Wichtigste war ja, dass er dem Herzog entgegentrat. Und der Herzog ließ ihn dann morgens um 5 Uhr aus dem Bett holen, im Schlafanzug, und hat ihn in Ludwigsburg antreten lassen. Hat er gesagt, jetzt soll er gegenzeichnen, ein Unrechtsgesetz. Und sagt er, euer Durchlaucht werden einen ehrlichen Mann finden. Ich werde nicht unterschreiben. Und dann saß er 5 Jahre auf dem Hohen Wiel, ohne Notizblock, ohne Schreibzeug. Hat ein Lied im Gesangbuch von Johann Jakob Moser im württembergischen Teil drin. Für uns einer der liebenswertesten Gestalten, auch unserer württembergischen Landesgeschichte. Und das Volk hat so teilgenommen an diesem schweren Kampf, das muss furchtbar gewesen sein, ungeheizten Winter über. Und das 5 Jahre auf Mont Wiel, bis der Kaiser endlich eingegriffen hat, den Herzog gezwungen hat, dass man ihn freilässt. Es war ein Unrecht ohnegleichen, was Honecker dagegen tut, sind Kinderspiele, wie die damals das Recht mit Füßen getreten haben. Und als er dann aus dem Gefängnis kam, vom Hohen Wiel, sind die Leute am Straßenrand gestanden und haben das Lied gesungen, unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ, wo er ist, stets sich lassen schauen. Aber gerade Johann Jakob Moser hat gesagt, ihr sollt eure Werke nie tun aus Berechnung. Und das war ja auch Luther so wichtig. Nicht, dass wir gute Taten tun, damit wir uns den Himmel erkaufen können. Das wäre so schlimm, wir würden jetzt Taten tun. Frau Stocker-Schwarz hat neulich in der Predigt da so schön gesagt, wenn man da sagt, jetzt habe ich da meine Krone mit so und so viel Zacken auf dem Kopf, mit so und so viel guten Taten, dann muss sie wie Orden an unserer Brust tragen. Nein, wir sind unnütze Knechte und tun, was wir schuldig sind. Ich würde noch extremer sagen, wir tun ja das Gute nicht, weil wir dafür einen Lohn bekommen. Und nicht, weil wir uns den Himmel verdienen, sondern weil es uns so Spaß macht. Macht es Ihnen nicht Spaß, wenn sie einem anderen Freude machen können? Macht sie nicht Spaß, wenn man helfen kann? Machen sie das Gute nur, weil sie müssen, dann wäre es ja schon wieder falsch. Wir tun das gerne aus Dankbarkeit, weil wir so viel Liebe empfangen haben. Ich wollte gerade dieses Beispiel eines Menschen, der wirklich ein Mann der Tat war, sagen, der es dann auch nicht bei sich verstanden haben wollte, als ein großes Werk. Wissen Sie, Johann Jakob Moser hätte gesagt, ich wollte ja nimmer leben, wenn ich nur ein Unrechtsgesetz unterschrieben hätte. Lieber 5 Jahre in der schlimmsten Gefängniszelle leiden, als ein Tag herrlich und in Freuden, aber Unrecht, mit unrechten Taten. Das ist sicher Christenleben. Wir tun das und gehen dann vielleicht auch in dunkle und finstere Orte und vielleicht auch ins Leiden, aber wir haben doch dann den Himmel über uns offen und den Segen Gottes. Jetzt sagt er klar, der Glaube ohne Werke ist tot, richtig. Aber ich kann Werke nur haben, wenn Christus in mir wohnt und wenn sein Geist mich treibt. Jakobus und Paulus, ich kann es nicht scheiden. Obwohl man beim Zitieren sagen kann, wortwörtlich im Gegensatz, ist in Wirklichkeit doch keiner. Wir haben den Jakobus kennengelernt mit dem, was ihn treibt. Er will Menschen zu Jesus führen. Er will sie nicht ins Gesetz zurücktreiben. Nur Christus kann in dir das neue Leben bringen. Sonst hat's keinen Wert. Nur wenn der Baum von innen her den Saft hat, kann er Frucht treiben, sonst nicht. Ich hoffe, dass jetzt auch so klar geworden ist für Sie und dass es uns ein wenig hilft.